Hallo und herzlich willkommen bei PetaJoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Nachdem wir die letzten 5 Folgen dem erneuerbaren Ausbaupaket gewidmet haben, gehen wir heute ein anderes Thema an. Unserem Leitmotiv, wir liefern Antworten für die klimaneutrale Zukunft, bleiben wir aber treu. Es geht um eine der größten Herausforderungen, die dieser große Umbau in Richtung Klimaneutralität 2040 zu bieten hat. Die Transformation der Stahlerzeugung. Um der Klimaneutralität näher zu kommen, müssen Treibhausgasemissionen massiv reduziert werden. Überall. Die Stahlerzeugung ist dabei ein besonders großer Hebel. Unser Reporting im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, der National Inventory Report, weist da genauere Zahlen aus. Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre lag der Anteil der Eisen- und Stahlindustrie Österreichs bei mehr als 15% oder 12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Nach dem Verkehrssektor ist die Eisen- und Stahlindustrie damit der gewichtigste Emittent Österreichs. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Leider nicht in der Stahlwelt in Linz und auch nicht im Werk in Donauwitz, sondern Corona-bedingt jeder aus seinem eigenen Computer im virtuellen Aufnahmestudio. Bitte entschuldigen Sie also die heute im Vergleich etwas schlechtere Tonqualität. Sie wissen, wieso das so ist. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich bin gerade in einer Webkonferenz mit 2 Gästen verbunden. Der erste der beiden ist Franz Keinersdorfer. Er ist Mitglied des Vorstands der Voestalpine und leitet dort die Metal Engineering Division. Lieber Herr Keinersdorfer, herzlich willkommen bei PetaJoule. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz vorstellen?
Ja, grüß Gott. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute am PetaJoule teilzunehmen. Mein Name ist Franz Keinersdorfer. Ich darf in der Voestalpine eine Division leiten, die Division Metal Engineering. Bin Steirer, bin gelernter Metallurge und mittlerweile seit 25 Jahren im Voestalpine-Konzern und dort aus der Produktion kommend über einige unterschiedliche Aufgabenstellungen inklusive eines mehrjährigen Auslandsaufenthaltes fürs Unternehmen im Vorstand gelandet und freue mich also, diese Funktion seit mittlerweile fast 10 Jahren ausüben zu dürfen. Und ein großes Thema, das Sie bereits angeführt haben, vielleicht unser größtes Thema, ist jetzt da, wie gestalten wir den Umstieg von einer kohlenstoffbasierten Stahlherstellung auf eine am Ende des Tages wasserstoffbasierte Stahlherstellung.
Super, na, da haben Sie sich eine sehr, sehr spannende Aufgabe ausgesucht. Herr Keinersdorfer, danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Die Fragen stellt heute wieder Herbert Lechner, der stellvertretende Geschäftsführer und wissenschaftliche Leiter der österreichischen Energieagentur. Lieber Herbert, herzlich willkommen auch an dich. Bevor ich mich jetzt stumm schalte und dir das Gespräch überlasse, noch eine Frage an dich. Du beschäftigst dich jetzt schon länger mit der Frage, wie die Stahlerzeugung klimaneutral funktionieren kann. Was fasziniert dich daran?
Ja, ursprünglich ist meine Faszination für die Stahlerzeugung nicht so hoch. Ich erinnere mich immer an meine Ausbildung, wo ich mit dem Eisenkohlenstoffdiagramm, ich muss fast sagen, gequält wurde. Das sagt vereinfacht, wie hängen die Eigenschaften des Stahls mit dem Kohlenstoffgehalt zusammen. Aber mittlerweile nähere ich mich dem Thema anders, eben im Rahmen der österreichischen Energieagentur, klimaneutrale Zukunft Österreichs. Und hier ist natürlich die Stahlerzeugung der harte Brocken. Wenn man hier erfolgreich ist, aufgrund der Bedeutung im Energieverbrauch bei den Treibhausgasemissionen, hat man natürlich sehr viel geschafft. Und umgekehrt, wenn wir es da nicht schaffen, dann geht es sich auch insgesamt sehr deutlich nicht aus. Also wirklich ein faszinierender Bereich, wo sehr rasch eigentlich wir Erfolge verzeichnen müssen.
Ja, wie wir diese Erfolge verzeichnen können, ich glaube, darum wird es auch gehen in der nächsten halben, dreiviertel Stunde. Herbert, ich habe einen Kaffee und werde mich jetzt zurückziehen. Überlass gerne dir das Gespräch. Bitte leg los.
Ja, danke Christoph. Herr Keinersdorfer, mein Kollege, hat es schon angesprochen. Corona-bedingt findet eben das Meeting so statt und Corona ist auch eigentlich keine Veranstaltung, keine Besprechung kommt ohne dieses Thema aus. Wir befinden uns eben in dieser Pandemie und daher gleich auch meine Frage, Sie sind ja auch weltweit aufgestellt, wie geht es Ihnen hier in Ihren Standorten mit, wenn Sie an das Thema Covid denken?
Also wir sind mit dem Thema Covid eigentlich von Beginn an betroffen gewesen, weil wir auch in China Unternehmen in der Division haben und oder auch die Voestalpine in China. Ich glaube 28 Standorte haben wir mittlerweile in China. Und da ist ja Covid, hat Covid genommen. Und wir haben aber aus dem Durchlauf von Covid in China einiges gelernt und konnten daher rechtzeitig auch alle unsere anderen Standorte weltweit und natürlich auch in Europa und in Österreich darauf vorbereiten, uns rechtzeitig noch mit entsprechender Schutzmaterial, Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiter ausstatten, haben dann sehr, sehr rigorose Regeln eingeführt und konnten eigentlich bis vor einigen Wochen de facto Covid aus den Unternehmen heraushalten. Aber aufgrund der doch jetzt sehr intensivierten Infektionslage haben wir natürlich schon auch jetzt doch einige Fälle in den Unternehmen, aber wir können es nach wie vor eigentlich de facto vermeiden, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen entsprechend infizieren. Aber wir haben halt den Eintrag aus den Familien heraus.
Also produktionsmäßig läuft es einigermaßen. Aber natürlich ist immer auch die Frage, wie der Markt ausschaut, der Absatz von Stahl. Wie schaut es da aus? Wie sind da die Entwicklungen bisher?
Also die letzten 6 Monate haben ungefähr so ausgesehen, dass wir in Europa mit dem Eintreffen von Covid und dann mit dem Lockdown natürlich stark betroffen waren, vor allem aus den Bereichen Automotive und aus den Bereichen Öl und Gas international, aber auch was die Standorte betrifft, die in Österreich dafür produzieren, in Linz, in Donauwitz, in Kapfenberg. Und das hat sich dann über den Sommer hin gebessert. Wir haben jetzt aktuell, und jetzt müssen wir wieder abwarten, wie die nächste Lockdown-Runde sich auswirkt, eigentlich auf der Automotive-Seite wieder einigermaßen eine Erholung. Öl und Gas liegt noch immer da nieder, das wird noch bis Mitte nächsten Jahres dauern. Also wir haben unsere Auswirkungen, die sich auch in unseren Kennzahlen widerspiegeln, aber wir haben es so weit im Griff, dass wir da durchkommen werden. Ne?
Also dieses oft schon zitierte Licht am Ende des Tunnels, das gibt's. Und wenn man jetzt von dieser aktuellen Situation so ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, dann muss man feststellen, wird sicher Kreislaufwirtschaft ein größeres Stellenwert bekommen. Das heißt, Wiederverwertung von Stahl, Einsatz von Stahlschrott. Die Voestalpine ist heute, zumindest jetzt in Österreich, so wie wir es kennen, also ein Erzeuger, der auf Primärstahl konzentriert ist, heißt, da greift man eben auf Eisenerz zurück. Der Erzberg ist ja auch nicht so weit von Ihnen weg. Wie wird es denn da ausschauen? Sehen Sie da größere Änderungen?
Die Bezeichnung Primärstahlhersteller ist insofern nicht ganz zutreffend, Herr Lechner, weil wir eigentlich aktuell bereits bei der Produktion unserer Stähle, und das ist also in Linz und in Donauwitz so, wenn man mal von Kapfenberg als Edelstahlhersteller, der ohne dies auf 100% Schrottbasis arbeitet, haben wir an diesen beiden sogenannten integrierten Standorten auch jetzt schon Schrottanteile von 20-25%, die wir einsetzen. Das brauchen wir einfach, um im sogenannten Linz-Donauwitzer Blaststahlprozess das von der Thermodynamik her entsprechend zu beherrschen. Aber natürlich haben wir 75% Primäreinsatz an Roheisen, der eben aus Eisenerz über den Hochofen gewonnen wird. Und hier haben wir eben die Notwendigkeit, nachdem dieser Hochofenprozess auf Kohlebasis basiert, dass wir eben Teile dieser und am Ende des Tages alles, was hier auf Kohlenstoffbasis basiert, da entsprechend umstellen. Und dafür werden wir zum einen neue Verfahren von der Primärseite her benötigen, die wir auch bereits erforschen, und eben vermehrt Schrott. Und auf der Schrottseite ist es dann so, Europa hat ungefähr einen Schrottanfall von 100 Millionen Tonnen pro Jahr. Gesamtproduktion in Europa zurzeit sind 160 Millionen Tonnen, 150 Millionen Tonnen Stahl. Und von diesen 100 Millionen Tonnen Schrott werden 20 Millionen Tonnen zurzeit noch exportiert. Das heißt, dieser Schrott ist an und für sich jetzt bereits relativ gut genutzt und auf jeden Fall nicht in dem Maß vorhanden, dass man die 100 Millionen Tonnen an integrierter Kapazität von den 150, 160 gesamt wirklich auf Basis europäischen Schrottes komplett umstellen könnte.
Das heißt also, Primärstahl wird in einem gewissen Umfang noch weiter Bedeutung haben, aber Schrott wird man so viel wie möglich eben und vorhanden nutzen. Nachdem jetzt nicht alle, die zuhören, die Stahlerzeuger sind und den Prozess so genau kennen, also wir müssen da jetzt nicht wirklich ins Detail gehen, aber so die von Ihnen schon angesprochene Hochofenroute, können Sie da vielleicht noch kurz skizzieren, was da passiert, damit auch sozusagen auch die Nicht-Stahlerzeuger einen Eindruck bekommen?
Also es ist eigentlich an und für sich relativ einfach. Unser Ausgangsprodukt ist Eisenerz. Eisenerz ist ein Oxid. Das ist also Eisen in Form von Fe plus Sauerstoff. Und hier gibt es verschiedene Ausprägungen, unterschiedliche Eisenerze. Das ist jetzt einfach nur von der Chemie her ein bisschen unterschiedlich und von den Begleitstoffen. Und im Wesentlichen geht es in zwei Schritten in der Stahlerzeugung. Im ersten Schritt darum, diesem Oxid den Sauerstoff zu entziehen. Und dafür braucht man Reduktionsmittel, das ist Kohlenstoff. Und das passiert jetzt da eigentlich weltweit in 70% der Stahlproduktionen eben über die integrierte Linie, indem man Kohlenstoff und da in Form von veredeltem Kohlenstoff Koks in einem Schachtofen mit dem Eisenerz zusammenbringt. Am Fuße dieses Schachtofens, der also bis zu 80, 100 Meter hoch sein kann, wird heiße Luft eingeblasen. Und das Ganze funktioniert dann so, dass der Kohlenstoff einerseits, andererseits in gasförmiger Form als CO, ja, aus dem Erz den Sauerstoff herauslöst. Und das Ganze ist ein flüssiger Prozess. Das heißt, man kann dann am unteren Ende des Schachtofens über den sogenannten Abstich das Roheisen aus dem Ofen nehmen, bekommt dann zusätzlich noch Schlacke. Das sind die Begleitstoffe, die im Erz auch noch drinnen sind. Und das Roheisen hat dann ungefähr einen prozessbedingt einen Kohlenstoffanteil von 4%. Und der zweite Schritt, dieses sogenannte Linz-Donowitz-Verfahren, da macht man eigentlich einen umgekehrten Schritt. Da muss man jetzt diesen Kohlenstoff, der im Stahl mit 4% drinnen ist, das ist noch viel zu hoch. Gängige Stahlsorten liegen irgendwo 1% und darunter. Diesen Kohlenstoff entfernen und dafür bläst man dann in dieses flüssige Roheisen Sauerstoff ein und oxidiert damit wieder einen Teil des Kohlenstoffs aus dem Stahl heraus. Und dann geht der Stahl in die Sekundärmetallurgie, wo noch verschiedene Legierungselemente, Chrom, Nickel, Molybdän, bis hin zu Arsen, Wismut, was auch immer beigefügt wird, um diese Vielfalt an möglichen unterschiedlichen Stahleigenschaften hervorzurufen. Dann wird das Ganze noch abgegossen und geht dann in die Walzwerke als festes Material, als Formmaterial weiter, wo es dann wiedererwärmt und in Flachlandprodukte umgewalzen wird. Aber der Primärprozess, auf den Sie sich beziehen, ist also dieser Hochofenbetrieb, wo das Oxid mit Kohlenstoff reduziert wird. Und den gilt es jetzt dann zukünftig über andere Verfahren mit Wasserstoff Schritt für Schritt zu ersetzen.
Der Prozess selbst, wie jetzt ist, hätte ja noch Potenzial, damit wir die Treibhausgase senken können. Und da sind wir da schon am Plafond sozusagen.
Also dieser Prozess ist eigentlich schon sehr, sehr ausgereizt. Den gibt es ja auch schon über 100 Jahre oder länger. Und wir haben also mittlerweile auf der ganzen Welt hocheffiziente Anlagen. Wir verwerten auch de facto alle Begleitgase und Stoffe, die hier anfallen. Wir verwerten also zum Beispiel die unter Anführungszeichen Abgase, das sogenannte Gichtgas, das noch einen Heizwert besitzt in eigenen Kraftwerken, wo wir Strom produzieren. Wir sind faktisch fast unabhängig auf der Stromproduktionsseite, machen uns eigentlich ja 80-90% des Stromes, den wir brauchen, selbst. Und dann fällt noch Schlacke an. Das ist aber perfekter Rohstoff für die Zementindustrie und wird de facto zu 100% von der Zementindustrie für die Zementindustrie verwendet. Und der Prozess für sich, ich glaube, es sind vielleicht noch ein paar Prozente, die man hier von der, vor allem von der CO2-Emissionsseite her vielleicht noch optimieren könnte. Aber das ist nur einen sehr hohen Aufwand. Was man machen kann, wäre in einem gewissen Ausmaß Wasserstoff in den Hochofen einzudüsen. Aber auch damit könnte man die CO2-Emissionen maximal um, ich würde sagen, 15-18% reduzieren. Aber dann würde man anstehen. Deswegen, wenn man es wirklich massiver und umfassender machen möchte, dann muss man neue Verfahren verwenden.
Sie haben jetzt beschrieben, wie der Prozess ist. Jetzt am Ende, Stahl ist nicht Stahl. Ich denke mal, die Voestalpine hat sich ja spezialisiert. Gibt ja auch, da kann man vielleicht eh auch am Ende noch hin, Produktionslinien, die eben nicht sehr hochwertig produzieren, und da muss man sich natürlich abgrenzen, um am Markt zu bleiben. Was sind denn Ihre Spezialitäten auf der Produktseite?
Also man kann Stahl grundsätzlich in drei große Bereiche einteilen. Da gibt es dann dieses untere Stahlsegment, wo es im Wesentlichen um das Thema Baustahl geht. Ja? Dann haben wir ein Segment, das wir als Kohlenstoffstahl bezeichnen. Das sind mittel- und hochwertige Stähle mit Legierungsanteilen von eben anderen Metallen bis in der Größenordnung von 5, 6, maximal 7%. Und darüber hinaus gibt es sogenannte Edelstähle. Und dieser Betonstahl wird eigentlich weltweit fast ausschließlich über die Elektrostahlroute hergestellt. Der mittel- bis hochqualitative Stahl, den wir produzieren, über die integrierte Linie, teilweise über Elektrolichtbohrofen, und der Edelstahl eigentlich ausschließlich über die Elektrostahlroute. Und wir sind auch hier in diesem mittleren Bereich eigentlich im Premium-Segment tätig und produzieren unter anderem, um Ihnen zwei wesentliche Beispiele zu geben, also zum Beispiel hochfeste Bleche für die Automobilindustrie. Das heißt, die Karosserie inklusive der Außenhaut wird von uns in Form von Band, meistens verzinkten Band heutzutage, den OEMs zur Verfügung gestellt. Und das sind also hochspezialisierte Stähle, die im Falle eines Aufpralls hier den Fahrgast oder den Passagier, den Fahrer, die Beifahrer, die Mitfahrer im Auto entsprechend schützen können, weil sie die Fähigkeit, die Eigenschaften besitzen, sehr hohe Deformationen entsprechend so aufzufangen und in Energie, die Energie umzuwandeln und damit die Fahrgäste zu schützen. Auf der anderen Seite sind wir wiederum in der öffentlichen Mobilität auf der Bahnseite sehr stark positioniert. Das heißt, wir produzieren hier am zweiten Standort, an dem ich mich jetzt auch befinde, gerade Schienen. Und die Schiene ist definitiv ein Zukunftsprodukt. Also die Bahn für sich ist hat aus unserer Sicht wieder absolut an Zukunft gewonnen mit der ganzen CO2-Thematik. Und wir veredeln aber diese Schienen auch noch in Richtung Weichen und andere Oberbauprodukte. Und das sind also zwei Beispiele, wo wir auch in indirekter Form eigentlich bei den Emissionen positiv dazu beitragen. Auf der Flachseite ist es nicht nur uns, natürlich auch teilweise dem Mitbewerb gelungen, mit den OEMs gemeinsam die Gewichte, die Massen der Autos doch signifikant zu reduzieren und damit vom Flottenverbrauch her unseren Beitrag von der Werkstoffseite her zu leisten. Und die Bahn für sich ist ja, wenn der Bahnstrom zu 100% regenerativ erzeugt wird, was in Österreich der Fall ist, ein absolut emissionsfreies Verkehrsmittel. Und da sind wir auch stolz, dass wir hier über die Schiene und die Weiterverarbeitung unseren Beitrag erbringen dürfen.
Stichwort Automobilwirtschaft, Sie haben es erwähnt, die steht ja auch unter starkem Druck, grün zu werden. Das Produkt, so ein Treibhausgas, ohne Treibhausgasemissionen zu produzieren. Wie weit, und Sie sind jetzt Lieferant, wie weit ist denn von der Seite her auch Druck auf Sie, so ein Produkt zur Verfügung zu stellen?
Also hätten Sie mich vor 5 Jahren gefragt, da hätte ich wahrscheinlich geantwortet, nicht so hoch. Ja. Mittlerweile sehen wir doch, dass einerseits auf der OEM-Seite, von der Automotive-Seite her, mittlerweile verstärkt die Nachfrage nach klassikgrünem Stahl kommt. Das heißt, die OEMs beginnen oder haben bereits begonnen, vor einiger Zeit begonnen, den Gesamt-CO2-Footprint der Autos und der Trucks entsprechend um die Produktions- Anteile des oder des bei der Produktion auch quasi der Werkstoffe entstehende CO2 mit in die Gesamtbilanz, den CO2-Footprint eines Autos mit hineinzurechnen. Das ist das eine, der eine Druck, den wir bekommen und der eigentlich doch jetzt laufend größer wird und den wir zu antizipieren haben. Und auf der anderen Seite sehen wir doch schon seit einigen Jahren, vor allem beginnend in Skandinavien, aus der öffentlichen Mobilitätsseite her, viele europäischen nationalen Bahnen sind ja quasi im Eigentum des Staates. Und hier gibt es also über die Vorgaben der Nationalstaaten entsprechende Anforderungen, verstärkt in Richtung auch grünen Stahl, wo es zum Beispiel Schienen geht, zu gehen, um eben den gesamten Verpflichtungen, die die europäischen Nationalstaaten im Rahmen der EU Klimaziele auch haben, entsprechend Nachdruck zu verleihen. Das heißt also, wir stehen mittlerweile, ich würde sagen, Druck ist der falsche Ausdruck, aber auf jeden Fall, wir haben die Anforderung im Haus, uns hier jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren entsprechend zu verändern, um diesen Bedarf unserer Kunden nachzukommen.
Also die Anforderung ist da, der bestehende Prozess lässt sich kaum mehr was rausholen. Also man muss hier den Prozess neu aufstellen. Sie haben schon einmal angedeutet, also Wasserstoff basiert. Vielleicht können Sie da Ihr Konzept, also Ihr Vorhaben auch noch einmal kurz darstellen.
Unser Konzept sieht aktuell so folgendermaßen aus. Wir haben das Ganze Green Tech Steel genannt. Wir betreiben ja an 3 Standorten integrierte Hüttenwerke, wo wir die schon zuvor beschriebene Prozesslinie Hochöfen und dann LD-Stahlwerk entsprechend seit vielen Jahren verwenden. Man muss dazu sagen, dass es davor noch Voraggregate, Vorprozesse gibt. Zum einen sogenannte Sinteranlagen, die das Feinerz stückig machen, agglomerieren, weil es sonst im Hochofen nicht gasdurchlässig wäre. Und zusätzlich haben wir in Linz noch eine eigene Kokerei, da geht es um die Veredelung von Kohle, um sie im Hochofen einsetzen zu können. Und unser Konzept sieht eigentlich vor, einen schrittweisen Übergang von dieser Hochofen-LD-Stahlwerkslinie in Richtung einer Elektrolichtbogenofenproduktion umzusetzen. Schrittweise deswegen, weil wir aus vielerlei Gründen, ja, inklusive des Investitionsaufwandes und der Kosten, die damit verbunden sind, planen wir eben und jetzt konkret ungefähr in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts an beiden Standorten zumindest einen Elektrolichtbogenofen zu haben. Dafür braucht man dann anderes Einsatzmaterial. Und das ist unter anderem natürlich Schrott, vermehrt Schrott als bis jetzt. Aber nachdem der eben nur in Europa nur mehr limitiert verfügbar ist, braucht man ein sogenanntes Primärprodukt. Das ist dann zukünftig DRI oder HBI. Das ist also direkt reduziertes Material und in einer Form, wie wir es jetzt in Texas in unserer Anlage, die wir dort schon gebaut haben, um dieses Produkt zu produzieren. Dort wird es dann auch noch kompiliert, also gepresst. Dann heißt es HBI, Hot Briquetted Iron. Und im Prinzip ist das nichts anderes als Erz, das zuvor agglomeriert wird in Form von Kugeln. Und wir haben dort dann einen Schachtofenprozess, wo wir aber jetzt, ohne dass wir das Material aufschmelzen, diese ganz grob gesprochen, diese Kugeln oben einfüllen, dann wird Erdgas aufgespalten in Wasserstoff und in CO. Das läuft also diesen Schachtofen und umgibt diese Kugeln und dabei wird wiederum der Sauerstoff aus dem Erz entsprechend entfernt. Das heißt, es entsteht dann Wasserdampf und CO2. Und dann haben diese Kugeln einen Metallisierungsgrad von 95%. Und das ist ein perfektes und sehr reines Vormaterial, das man dann im Elektrolichtbogenofen vor allem für die Herstellung von Premiumstählen, wo man sehr hohe Reinheiten benötigt, entsprechend einsetzen kann. Zudem sieht unser Konzept aber vor, dass wir auch Roheisen noch entsprechend einsetzen. Das heißt, wir werden also Schritt für Schritt diese ganzen 7,5 Millionen Tonnen an Kapazität transformieren. Und haben die Voraussetzungen eigentlich mit der Anlage im Korpus zumindest für die Hälfte dieser 7,5 Millionen Tonnen bereits gebaut und erledigt. Ja. Was jetzt der nächste Schritt ist, wie gesagt, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, dass wir mit entsprechender Vorlaufzeit an beiden Standorten Elektronikbogenöfen errichten und damit in Summe wiederum in etwa 2,6 Millionen Tonnen Stahl dann bereits mit dieser CO2-optimierten Variante herstellen zu können. Nachdem wir in Korpus Erdgas verwenden, ist also die Möglichkeit, das CO2 zu reduzieren, hier ungefähr bei 35%. Mit dem Schrottanteil kommen wir da noch vielleicht ein bisschen weiter runter, so dass wir also mit Ende 2030 ungefähr die Hälfte der aktuellen Stahlproduktion dann auf diese mal schon wesentlich optimiertere, CO2-optimiertere Prozessroute umgestellt haben sollten.
Und wie schätzen Sie da, dass Sie mit Ihren, wie liegen Sie da gegenüber Ihren Mitbewerbern? Also sind ja die schwedische Stahlindustrie in Büssen, die zwar seit andere Probleme hat, aber Salzgitter, die denken alle auch in diese Richtung. Wie liegen Sie da im, nennen Sie jetzt im Dekarbonisierungsrennen?
Also wir haben ja sogar ein wirkliches Rennen, nachdem alle, inklusive uns selbst, dieser von Ihnen genannten Stahlhersteller, sich jetzt Ende Oktober bei der Kommission darum bemüht haben und einen Antrag eingereicht haben, um über den ETS-Fonds entsprechende Unterstützung bei dieser Umstellung zu bekommen. Wissen wir also über unsere Mitbewerber recht gut Bescheid. Und wir können also schon sagen, dass wir, was also die Wahrscheinlichkeit den Umfang der CO2-Reduktion, was das betrifft, dass wir hier den Konkurrenten eigentlich oder den Mitbewerbern doch einiges voraus sind, weil wir eben in diese Anlage in Corpus Christi schon vor 4-5 Jahren investiert haben und damit über bis zu 2 Millionen Tonnen dieses Rohstoffes oder dieses 95% metallisierten Rohstoffes verfügen. Und das hat also kein anderer, der Mitbewerber. Die sehen das zwar in ihren Konzepten jetzt vor, ja, aber die müssen das zuerst einmal genehmigt bekommen, die müssen das finanziert bekommen, die müssen das einmal bauen. So eine Anlage zu errichten dauert also mindestens 2-3 Jahre. Parallel dazu muss der eine oder andere noch Elektrolichtbogenöfen errichten. Das müssen wir natürlich auch. Aber wir haben also auch in unserem Antrag schon deutlich darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um eine Art Versuchsprozessanlage handelt, sondern dass wir ganz konkret in der Kombination Corpus Christi in Texas mit den Elektrolichtbogenöfen in Österreich in der Lage sein werden, Ende 2030 bis zu 2,6 Millionen Tonnen direkt über diese Route an CO2 einzusparen und über weitere Maßnahmen an den Hochöfen noch einmal ungefähr 1 Million Tonnen, also über 3,5 Millionen Tonnen an CO2 reduzieren können. Und dem gegenüber stehen also ähnliche Vorhaben der Konkurrenz, aber ohne diese Vorleistung über diese bereits erfolgte Investition in diese DAIHB-Anlage in Corpus Christi.
Gut, dann müssen wir sehr optimistisch sein, dort zum Zug zu kommen. Wenn das in diese Richtung läuft, dann ist natürlich auch die Energiefrage ein Thema. Wir haben uns das einmal durchgerechnet. In der Endversion würde man ja über 400.000 Tonnen Wasserstoff brauchen. In Relation dazu, derzeit verbrauchen wir in Österreich ungefähr 140.000 Tonnen, aber eben keinen grünen, sondern aus Erdgas erzeugt. Und wenn man bedenkt, dass man natürlich dafür vorher auch grünen Strom braucht, wenn man das abschätzt, da würde man für den gesamten Prozess eben auch so in Richtung 27, 28 Terawattstunden zusätzlichen Ökostrombedarf kommen. Das ist, was wir jetzt brauchen oder planen, bis zum Jahr 2030 auszubauen. Das würde man auch für die FÖS dann sozusagen noch einmal brauchen. Und das ist jetzt, glaube ich, sehr gut. Sie sind auch für die langfristige Energieversorgung verantwortlich im Vorstand. Wie kann sich das ausgehen? Gibt es da Pläne schon, wie man die Energieversorgung hier abdecken kann?
Also Sie haben in dieser Rechnung eigentlich das wirklich auf den Punkt gebracht. Wir können also jetzt nicht davon ausgehen, dass wir in 2030 im Prinzip auf einer wasserstoffbasierten Stahlproduktion uns bereits oder uns bereits mit einer wasserstoffbasierten Stahlproduktion befassen, sondern wie bereits geschildert, läuft also das Werk in Texas in der Vorproduktion dieses Near Ice auf Erdgasbasis. Wir haben dort entsprechende Projekte am Laufen, um das sukzessive auch in Kooperation mit Universitäten und mit Energieherstellern in den USA, um das Schritt für Schritt durch Wasserstoff zu ersetzen. Aber selbst in den USA wird das noch viele Jahre dauern. Und speziell was Europa betrifft, um auf ihre Zahlen zu kommen, die Wahrscheinlichkeit, dass es in Europa bis 2030 ausreichende Wasserstoffmengen aus Europa heraus zur Verfügung stehen, um eben zum Beispiel die integrierte Stahlproduktion durch uns zu transformieren, sind also sehr, sehr gering. Sie haben auch eine Zahl genannt, 28 Terawattstunden, das ist in etwa das, was über das ERG jetzt da zur hundertprozentigen regenerativen Stromherstellung in Österreich noch hinzukommen muss. Aber wo wir hier schon Möglichkeiten sehen, sind, dass Berechnungen auf der anderen Seite auch darstellen, dass bei diesen 27 Terawattstunden möglicherweise bis zu 8-9 Terawattstunden an Strom anfallen könnten, der möglicherweise gar nicht produziert wird, weil es zu Überstromzeiten oder in Zeiten, wo Überschuss vorhanden ist, anfällt. Und das wäre eigentlich ein Ziel von uns, auf das zugreifen zu können und zumindest diese 7-8 Terawattstunden entsprechend über Elektrolysen in Wasserstoff umzuwandeln und diesen Wasserstoff dann entweder in den Hochöfen oder möglicherweise dann nach 2030 auch in eine vor Ort, also in Linz oder Donauwitz befindliche DRI-Anlage entsprechend zum Erdgasersatz einzusetzen. Alles, was wir da wirklich an diesen gesamten Mengen, die Sie genannt haben, diesen 400.000 Tonnen dann benötigen, wird möglicherweise auch nicht gänzlich aus Europa kommen können in dem Zeitraum zwischen 2030 und 2050, sondern eben vielleicht über Tankschiffe, so wie jetzt LNG weltweit transportiert und dann wieder gasifiziert und an verschiedensten Orten eingesetzt wird, wird es dann ab 2030, 35 Wasserstoff geben, den man kaufen kann am Weltmarkt. Und es wird dann Schritt für Schritt auch in Europa Wasserstoffpipelines geben müssen und auch geben. Und das ist eigentlich dann das zweite Potenzial, auf das wir dann vielleicht mittel- und langfristig auch zugreifen möchten und auch werden.
Ja, Sie haben da einen, glaube ich, wichtigen Punkt angesprochen, die 27, 28 Terawattstunden, wie viel davon sozusagen in Wasserstoff gehen kann. Das ist, glaube ich, im Moment auch eine große Diskussion bei der Fertigstellung der Wasserstoffstrategie, weil man möchte ja auch das 100% Ziel einhalten. Und die große offene Frage ist, wenn ich hier Mengen in den Wasserstoff gebe, verfehle ich dann nicht auf der anderen Seite dieses 100% Ziel und müsste ich nicht eigentlich für den Wasserstoff noch zusätzliche Mengen erzeugen? Aber das würde jetzt sozusagen in unserer Diskussion ein wenig zu weit führen. Ich glaube, die Diskussionen werden ohne dies geführt. Aber was, glaube ich, auch aus Ihrem Statement rausgekommen ist, auch wenn Sie jetzt, sage ich jetzt wiederum, ohne viele Pilotanlagen auch in der Basis sozusagen gleich den Sprung ins kalte Wasser einer doch hochskalierten Anlage setzen, wird es wahrscheinlich trotzdem noch Forschung, Entwicklung brauchen, Rahmenbedingungen, außer eben den Strom, was die zusätzlichen Mengen, was wären denn da für Sie noch so die wesentlichen Punkte, die passieren müssten, also forschungsmäßig von den Rahmenbedingungen her? Vielleicht nur einige aus Zeit, vielleicht die Ihnen am meisten am Herzen liegen.
Also diese Technologieroute, die ich Ihnen zuvor beschrieben habe, über die Direktreduktion, jetzt einmal auf Erdgas, möglicherweise zukünftig auf Wasserstoffbasis oder teilweise auf Wasserstoffbasis, plus dann die Elektrolichtbogenofen. Der Elektrolichtbogenofen stellt im Prinzip eine State-of-the-Art-Technologie-Route dar, die Sie heute am Markt kaufen können. Haben wir gemacht. Ja. Wir arbeiten aber selbst an zwei weiteren Verfahren, einmal mit einem Partner, einmal nur im Unternehmen, wo es uns darum geht, hier von der Rohstoffseite her noch flexibler zu werden. Ja. Und das sind eigentlich dann auch die zwei großen Schwerpunkte oder die Schwerpunktthemen von der Forschungsseite, um die es geht. Zum einen ist es die Produktion, die effiziente und möglichst kostengünstige Produktion von Wasserstoff. Das beginnt im Prinzip bei der möglichst effizienten, regenerativen, zumindest CO2-freien Produktion von Strom, ja, und geht dann über die Elektrolyse-Technologien, wo wir in Linz zurzeit noch die größte Elektrolyse in Europa, also zumindest auf einer bestimmten Technologiebasis, betreiben. Das stellt sich aber ganz gut dar, ja. Ist aber wirklich noch ein Prototyp, ja, der jetzt da weiter und fertig entwickelt werden muss und vor allem abgescaled werden muss. Sind 6 Megawatt, die wir da haben, und benötigen würden wir hunderte Megawatt, ja, Anlagen. Und die andere große Seite ist die eigentliche Stahlprozess- oder Roheisenproduktionsseite. Ja. Und hier geht es um Folgendes, dass wir bei diesen DAI-Anlagen auf ein Material zurückgreifen müssen, auf diese sogenannten Pellets, diese Kugeln, ja. Das sind also gebrannte Eisenerzkugeln. Und im Unterschied zu dem Feinerz, das wir jetzt einsetzen und das wir auch vom Erzberg bekommen, und das eigentlich weltweit mehr oder minder unlimitiert und auch jetzt nicht irgendwie durch ein Oligopol oder so eingeschränkt verfügbar ist, und da geht es immerhin um 1,6 Milliarden Tonnen an gehandeltem Eisenerz weltweit, haben wir auf der DAI-Seite zurzeit eine Limitierung durch die bestehenden Kapazitäten bei 80 Millionen Tonnen. Und das Material ist im Sinne des Agglomerierungsschrittes, also dass diese Kugeln entstehen, relativ teuer. Und das verteuert eigentlich auch den gesamten Reduktionsprozess und damit auch den Eintrag dieses vorreduzierten Materials in den Elektrolyseofen. Und hier arbeiten wir an zwei neuen Verfahren, um von dieser Agglomerierung wegzukommen und bei zwei neuen Verfahren direkter, und so wasserstoffbasierten Verfahren, direkter Feinerz einsetzen zu können, um hier diese Kostendifferenz zwischen den Pellets und dem Feinerz herauszunehmen. Das ist beträchtlich. Also das ist uns auch, was uns nach wie vor Sorgen bereitet, neben den Wasserstoffkosten. Ja. Und wenn es gelingt, diese beiden Themen in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu lösen, dann sind wir wirklich einen Schritt weiter. Wir würden auf der einen Seite massiv weniger Anlageninvestitionen benötigen, wenn uns es gelingt, diese beiden oder eine dieser beiden Technologien fertig zu entwickeln, und hoffen und erwarten eigentlich, dass auch der Wasserstoff in 15 Jahren ungefähr zu einem wesentlich günstigeren Preis verfügbar sein wird. Ja? Und dann matcht sich das Ganze, dass man ab diesem Zeitpunkt dann wirklich voll auf wasserstoffbasierte Stahlproduktion, wo immer noch der Elektrolyseofen als finales Aggregat dann eine Rolle spielt. Deswegen sind die Investitionen nicht stranded, sondern quasi ein erster Schritt. Ja. Aber das, was davor ist, das müssen wir noch entsprechend entwickeln, upscalen. Und dann hätten wir wieder so ein Verfahren entwickelt, wie es uns einmal vor vielen Jahren beim LD-Verfahren gelungen ist.
Ein Thema, das auch immer wieder kommt, ist, wir in Europa schauen ja sehr auf die Reduktion der Treibhausgase. In anderen Regionen ist das vielleicht nicht so weit, ist man noch nicht so weit, hat vielleicht die Pläne erst mal 2050, 2060 angesetzt. Da wird auch immer sozusagen ein Klimazoll, ein Border Adjustment vorgeschlagen. Jetzt habe ich verstanden, Sie haben zu Beginn auch schon gesagt, Sie haben auch 20 Standorte in China. Wie stehen Sie denn zu so einer jetzt, vielleicht ist das der falsche Abschottung oder ein Fernhalten von nicht so klimafreundlichen Stahl vom europäischen Markt?
Also wir halten grundsätzlich die Border Adjustment Tax Variante für nicht wirklich durchsetzbar. Ob das jetzt ein Problem mit den WTO-Regeln mit sich bringen würde. Auf jeden Fall müssten wir als Europa damit rechnen, dass wir unsere sogenannten Retaliatory-Maßnahmen, also Gegenmaßnahmen der Nationalstaaten und Regionen ausgesetzt sehen würden, in die wir exportieren. Ja. Es ist nicht nur so, dass jemand nach Europa Stahl rein importieren möchte, Europa profitiert nach wie vor stark davon, in viele Regionen zu exportieren. Und da gibt es also entsprechendes Gegenbedrohungspotenzial. Wir glauben also, dass wir hier oder dass Europa hier einen anderen Weg gehen muss. Und ich möchte Ihnen dazu einfach zwei Zahlen nennen. Wenn man heute einen Mittelklassenwagen zwischen im Preisen Band zwischen 25.000 und 30.000 Euro erwirbt, also Passat oder ein kleiner Audi oder so, dann sind die Mehrkosten für einen grünen Stahl, ja, so wie wir ihn planen herzustellen, für dieses gesamte Auto ungefähr bei 150 Euro pro Tonne, also pro Auto. Ja. Und wenn Sie dem gegenüberstellen, dass wir auf der Schienenseite Schienen produzieren, die gegenüber früher dreimal so lange halten und der CO2-Footprint entsprechend wesentlich besser ist, ja, dann gibt es hier also wirklich Möglichkeiten über Regulative, die Europa festlegen kann, die natürlich über die Nationalstaaten entsprechend umzusetzen wären, Anreize zu geben, dass sich die Menschen einfach von sich aus bereit erklären, diese relativ überschaubaren Mehrkosten, weil das ist jetzt nicht viel, als wenn sie sich eine Kofferraumabdeckung oder einen Sitzbezug oder was hinzukaufen. Also irgendein kleines Schmankerl beim Auto, das die meisten ja ohne dies auch entsprechend dazu nehmen. Ja, dass es uns gelingen muss, über bestimmte regulative Zertifikate, ja, Vorgaben an die Hersteller, in diese Richtung gehend, die Akzeptanz der Menschen zu finden, etwas mehr für entsprechend grünen und klimaschonenden Werkstoff auszugeben. Wenn Sie das durchrechnen auf eine Waschmaschine, da sind Sie bei ein paar Euro, ja, 2-3 Euro. Das sind jetzt wirklich spezifisch auf den Endverbraucher hingesehen keine immensen Belastungen und wenn man in die Richtung geht und versucht, eben über bestimmte regulative und vielleicht auch taxative Vorteile, Mehrwertsteuer und so weiter bei den Autos hier einmal fürs Erste einen Lenkungseffekt herbeizuführen, dann könnte man auch ohne einen Border Adjustment Tax wahrscheinlich das Ausland finden.
Ja. Ja, Ihre Zahlen, die sind, glaube ich, sehr illustrativ und, glaube ich, auch nicht so verbreitet noch. Ich glaube, dass das schon, wenn man sich eben hier Maßnahmen überlegt, dass das schon auch durchaus in solche Schlussfolgerungen, wie Sie es geschildert haben, gehen kann. Also das, denn jetzt auf den ersten Blick schaut das eigentlich nicht sehr dramatisch aus und Sie haben es schon gesagt, mir ist dazwischen eingefallen, also 3 Fußmatten im Auto kosten wahrscheinlich mehr als die Mehrkosten. Gut, das ist soweit zu diesen politischen Maßnahmen, dem die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist. Vielleicht noch wirklich so ein abschließender Blick so Richtung 2040. Sie haben es ein paar Mal schon angesprochen, das LD-Verfahren. Da war die Voestalpine Vorreiter, ist zwar schon ein wenig, liegt zwar ein wenig zurück, also wenn ich mich recht erinnere, also ich kann mich nicht erinnern, aber wenn ich das richtig nachgelesen habe, also im Jahr 1949 war hier wirklich die Voestalpine der Vorreiter für ein Verfahren, das jetzt eigentlich weltweit einfach der Standard ist. Und meine Frage wäre, in 20 Jahren, im Jahr 2040 wird es ein LD, nehmen wir es jetzt 2.0 Verfahren geben, wo wird da die Voestalpine stehen?
Also 2040 ist visionär, ja. Und ich gehe schon davon aus, dass wir in 2040 einen Großteil unserer Produktion, Stahlproduktion auf zumindest eine CO2-optimierte Prozessrouten umgestellt haben werden. Ja. Und das Ausmaß der Umstellung kann ich jetzt wirklich nicht also auf den Punkt gebracht hier zu nennen, weil es einfach von vielen Rahmenbedingungen, auf die wir nicht so viel Einfluss haben, entsprechend auch darauf ankommen wird. Es wird ganz stark darauf ankommen, in welchem Ausmaß Wasserstoff zu entsprechend wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sein wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir unter 50% der CO2-Emissionen zu liegen kommen werden in 2040, die wir jetzt emittieren. Und das wären dann immerhin bei jetzt fast 12 Millionen Tonnen, 6 Millionen Tonnen Einsparung. Das wäre also schon ein wesentlicher Schritt, den wir dann bis dorthin entsprechend setzen könnten, mit dem Potenzial, dass man dann eigentlich nicht nochmals in neue Anlagen investieren müsste, sondern einfach im Rahmen der weiteren Verfügbarkeit von Wasserstoff in die gleichen Anlagen dann eben statt Erdgas Schritt für Schritt weiter Wasserstoff einsetzen könnte, um es dann auf jeden Fall auch unter die 50% zu bringen. Das ist dann prozesstechnisch kein Problem mehr. Ja. Also wir sollten auf jeden Fall 2040 die Anlagen bereits in Betrieb haben, die es uns ermöglichen, wenn der Wasserstoff dann zur Verfügung steht, bis zu 20% des Ausmaßes zu reduzieren, also 80% dessen einzusparen, was wir jetzt emittieren.
Und diese Anlagen werden weiter in Linz und in Donauwitz stehen?
Also davon ist auszugehen. Aber hängt natürlich ganz maßgeblich von den Rahmenbedingungen, die Europäische Kommission in den nächsten 10 Jahren und auch die Nationalstaaten entsprechend setzen werden, ab. Wir bewerben uns ja, wie gesagt, aktuell um Förderungen bei der Kommission, aber auch in Österreich, wobei es uns hier nicht darum geht, Steuergeld zu bekommen, sondern es geht im Prinzip nur darum, einen Teil der Kosten, die wir für die Zertifikate, für die CO2-Zertifikate bereits jetzt bezahlen, das sind immerhin 120 Millionen Euro pro Jahr, wieder retourniert zu bekommen, und zwar zielgerichtet, zweckorientiert für den Einsatz in der Transformation entsprechend wieder zurückzubekommen. Wenn das gelingt, dann sind wir guten Mutes, dass wir diesen Weg entsprechend so beschreiten können.
Das heißt, Klimapolitik und Standortpolitik müssen hier Hand in Hand gehen, dass wir insgesamt volkswirtschaftlich weiterkommen. Hätte ich als Resümee Ihres letzten Statements gesehen, und ich denke mir, aus Zeitgründen gebe ich jetzt wieder meinen Kollegen Christoph Dollner zurück.
Ja. Vielleicht, Herr Dollner, vielleicht darf ich ganz kurz was
man
eines anführen. Ich glaube, Europa muss sich bewusst werden, und das betrifft jetzt nicht nur Stahl, sondern auch andere Werkstoffe, inwieweit sich Europa auch zukünftig selbst versorgen möchte. Und wie wir jetzt in der Pandemie sehen, ist also die Abhängigkeit von wesentlichen Rohstoffen, Werkstoffen problematisch, extrem problematisch. Und beim Werkstoff Stahl ist es noch insofern problematischer, dass Europa doch in vielen Teilen seiner Industrien, seiner weiterverarbeitenden Industrien mit diesem Werkstoff arbeitet. Und stellen Sie sich vor, dass wir in Europa keine Stahlproduktion mehr hätten und wir den Stahl aus China beziehen, die aber gleichzeitig dann ganz wesentliche Konkurrenten schon sein werden, was also Anlagen, Maschinen, Equipment bis hin zu Autos betrifft, bei denen Stahl eine ganz wesentliche Rolle spielt. Sich hier langfristig in die Hände eines wesentlichen Mitkonkurrenten zu begeben, macht also strategisch und volkswirtschaftlich wirklich keinen Sinn. Deswegen würde ich noch von meiner Seite abschließend das Plädoyer, die Stahlindustrie nicht aus Europa zu vertreiben, sondern sie durch gute politische Entscheidungen dabei zu unterstützen, diesen von uns durchaus auch gewollten Transformationsschritt setzen zu können.
Ja. Vielen Dank für die Einschätzungen, Herr Kennersdorfer. Danke, Herbert, für die Fragen. Sie haben es gesagt, ja, für mich ist diese Transformation der Stahlindustrie eine der spannendsten Fragen der nächsten Jahrzehnte eigentlich, weil sie an Komplexität kaum zu überbieten ist. Da geht es eben nicht nur um Energie, sondern auch um Geopolitik, Rohstoffpolitik, Resilienz, Lieferketten, Innovation und wirklich essentielle Fragen der europäischen Standortpolitik. Also wirklich ein Meisterstück der strategischen Unternehmensentwicklung. Ja, alles Gute Ihnen dabei bei diesen Riesenherausforderungen. Wir verlassen jedenfalls wieder den Themenbereich des klimaneutralen Stahls, des Green Tech Steels, und kommen zu unserer nächsten Rubrik, dem Petterschul Fundstück. Sie kennen das schon, liebe Hörer und Hörerinnen. Es geht um eine Zahl, eine Studie, einen Artikel, ein empfehlenswertes Buch, irgendwas, das uns in letzter Zeit untergekommen ist und das wir Ihnen gerne empfehlen würden. Herr Kennersdorfer, haben Sie uns so ein Fundstück mitgebracht?
Ja, ich tue mir jetzt gerade ein bisschen schwer, weil ich nicht noch auf der Suche bin, nicht nach dem Fundstück. Ich weiß, wonach ich suche, aber ich suche jetzt noch nach dem Namen des Autors. Aber vielleicht muss ich noch folgenden Hinweis geben, es steht doch im Zusammenhang mit mit dem, was wir jetzt eine Stunde lang besprochen haben. Es gibt einen famosen Cambridge-Professor, ja, und ich hoffe, er lebt noch, ja, der hat bereits vor ungefähr 10 bis 12 Jahren eine sehr, sehr umfassende Studie über die Werkstoffe Aluminium, aber vor allem Stahl, getätigt, indem er sämtliche Prozessketten von Erstellung der Werkstoffe bis hin zu deren Verarbeitung und deren Rezyklierung untersucht hat. Und das ist wirklich eine famose Studie und Analyse, die ich jedem Interessierten nur empfehlen kann, sich zu besorgen. Unter anderem deswegen, weil er eigentlich wirklich sehr langfristig denkt. Und vielleicht kann man das Ganze damit am besten beschreiben, indem er eigentlich propagiert, und das gilt also sowohl für Stahl als auch für Aluminium, und das mag vielleicht auf den ersten Blick, was ich jetzt sage, gegen meine eigene Zunft sprechen, ja, aber er propagiert im Prinzip Folgendes: Wir brauchen nicht mehr Stahl und mehr Aluminium, wir brauchen besseren Stahl und besseres Aluminium, ja, um im Prinzip mit gleichen oder geringeren Mengen die gleichen Effekte herbeizuführen. Und es ist aber auch getreu unserem Motto, der Voestalpine einen Schritt voraus. Und mit dem Motto ist es uns auch gelungen, unter diesem Aspekt dieses Profils maßgeblich an der, zum Beispiel im Gewichtsreduktion von Autos mitzuwirken, weil es immer wesentlicher Beitrag zur Klimaschonung ist. Und auf diese Studie, und der Name des Professors ist mir jetzt leider, ich habe jetzt die ganze Zeit nebenbei gesucht, ja, in der Kürze jetzt nicht verfügbar gewesen. Aber gehen Sie auf Cambridge, auf die Universität, googeln Sie dort und Sie werden dann diese Studie, die frei verfügbar ist, finden. Die kann man sich herunterladen. Ist mittlerweile 10 Jahre alt, aber es gibt aus meiner Sicht nichts Besseres, was man sich zu dem Gesamtthema Werkstoffe und Klimaneutralität oder Klimaoptimierung entsprechend anschauen kann.
Also Qualität vor Quantität auch hier, und das entspricht ja dann auch ein bisschen Ihrem Ansatz, ob man nicht für den grünen Stahl, den klimaneutralen Stahl, ein paar Euro mehr ausgeben wird. Wir werden auf jeden Fall den Link zu dieser Studie, wir werden sie noch finden, in den Shownotes mit reinnehmen, dass dann jeder direkt drauf zugreifen kann. Herbert, wie schaut's bei dir aus? Hast du uns was mitgebracht?
Ja, mein Fundstück ist auch von einem Professor, von Clayton Christensen, von der Business School. Er ist leider in diesem Jahr verstorben, hat aber sozusagen in seinem Hauptwerk The Innovator's Dilemma sich sehr intensiv mit Disruption, war wahrscheinlich der Erste, der diesen Begriff geprägt hat, beschäftigt. Und er sagt eben, neue Märkte entstehen vor allem in den unteren Qualitätssegmenten. Also wir haben zuerst ja auch, oder Herr Keinersdorf hat das angesprochen, den Baustahl, der eben von Betreibern von sogenannten Minimills, also kleinen Elektroöfen, die Schrott verwenden, disruptiert wurden. Also hier wurde ein Teil dieser Kette, die integrierten Unternehmen früher produziert haben, ein Teil dieses Segments wurde von diesen Minimills übernommen. Das wird eben von Christensen als ein Beispiel von solcher Disruption angeführt. Auch deshalb interessant, weil sehr oft wird mit Disruption sehr hochwertige neue Produkte verbunden. Er ist eher der Meinung, das setzt einmal so in den Untermarktsegmenten an, auch etwa im Automobilbau hat der Toyota mit dem Erstfahrzeug Corolla sozusagen hier als Beispiel, das auch jetzt nicht unbedingt sehr hochwertig ist. Und Toyota hat sich eben schon langsam hochgearbeitet, bis eben auch nur mehr den Lexus erzeugen. Und in der Stahlerzeugung hatte dieser Effekt zur Folge, dass eben die etablierten, integrierten Unternehmen sehr stark in immer bessere, hochwertigere Produkte gedrängt werden. Und für mich ist jetzt eben die interessante Sache, jetzt braucht es Innovation, die nicht jetzt das Produkt selbst irgendwie noch weiterentwickelt, sondern den gesamten Prozess umkehrt. Und das ist, glaube ich, eben diese faszinierende Sache, die derzeit und eben sehr rasch stattfinden muss.
Okay, vielen Dank, Herbert. Wir werden den Link zu diesem Buch, der Innovators Dilemma, When New Technologies Cause Great Firms to Fail, ebenfalls in die Shownotes nehmen. Normalerweise wäre mein Fundstück eindeutig die neue Studie von Agora Energiewende, weil ich ja so oft Studien von Agora empfehle. Die Vollversion von Klimaneutrales Deutschland 2050 ist nämlich rausgekommen, 180 Seiten stark und zeigt den Weg auf, wie Deutschland das schaffen kann. Aber ich habe jetzt noch nicht geschafft, diese Studie durchzuarbeiten und deswegen gibt es heute noch was anderes, ein anderes Fundstück, und zwar eine Folge eines meiner Lieblingspodcasts aus Amerika. Der Energy Gang nennt sich das. Stephen Lacey, Jigar Shah und Catherine Hamilton gehen in dieser Folge der Frage nach, was Joe Biden, jetzt da zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden ist, gegen die Klimakrise unternehmen kann. Und was sonst noch so zur Abstimmung stand in der Energiepolitik am 3. November. Biden will ja zum Beispiel den Stromsektor bis 2035 auf 100% erneuerbare umstellen. Ein kleiner Spoiler, Joe Biden kann auch ohne Mehrheit im Senat sehr viel in Bewegung bringen, vor allem mit Hilfe von Executive Orders und auf administrativen Wege über die Behörden, die es gibt, zum Beispiel die sehr mächtige EPA, die Environmental Protection Agency, oder auch die FERC, Federal Energy Regulatory Commission, also quasi die amerikanische E-Control. Dort sitzen jetzt natürlich noch viele Trump-Leute. Dazu kommt, dass sich die beiden Administration auch erst einmal um die Reparatur von, es ist gezählt worden, mehr als 125 Umwelt- und Klimapolicies, meist aus der Obama-Ära, kümmern muss, die Trump in den letzten 4 Jahren ausgesetzt oder aufgeweicht hat. Den Link zur Folge von der Energy Gang gibt's wie auch zu den Fundstücken meiner beiden Gäste, Franz Kennersdorfer und Herbert Lechner, wie immer auch in den Shownotes. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Franz Kennersdorfer und bei Herbert Lechner. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Vielen Dank auch.
Vielen Dank für die Einblicke. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, Sie haben wieder was mitnehmen können, einen Eindruck davon bekommen, von diesen riesen Herausforderungen bekommen, die mit der Transformation der Stahlindustrie auf uns wartet. Sie können sich sicher sein, wir behalten dieses Thema im Auge, werden sicher noch des Öfteren darüber berichten. Bitte schicken Sie mir eine E-Mail oder schreiben Sie uns auf Twitter, wenn Sie gerne hätten, dass wir uns ein bestimmtes Thema in einer neuen Folge von Peter Schul genauer anschauen. Wir schauen uns das sehr gerne an und nehmen uns das sehr gerne zu Herzen. Diese Folge wurde produziert von Laura Fanschek, Klaus Kreiger und Christoph Dollner-Gruber. Danke fürs Zuhören. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.